Economic Challenges, der Handelsblatt Ökonomie Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Da muss man sagen, ist diese Bundesregierung ja auch auf fatale Weise wortbrüchig. Denn eigentlich waren die 100 Milliarden als Zusatz geplant.
Aber am Anfang muss eine Ausgabenkritik stehen. Und das wird ja sehr, sehr großräumig gemieden.
Die Fachleute sagen, wir geben die Hälfte der Rüstungsausgaben der USA aus und haben ein Viertel der Schlagkraft. Also das ist kein guter Deal.
Wie sieht eine sinnvolle Lösung aus? Und das wäre natürlich eine europäische Armee. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, heute würde ich gerne mit dir so über die Quadratur des Kreises diskutieren. Und zwar verkleidet in die Frage, wie lässt sich der deutsche Rüstungsetat, der ja in der Sache relativ gering ist, nachhaltig erhöhen, ja, ohne damit gleichzeitig die Regierungsfähigkeit zu gefährden. Derzeit liegen ja einige Vorschläge vor, oder vielleicht zunächst machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Also zurzeit läuft sich die Summe dieses Etats auf 72 Milliarden Euro und damit auf 2% in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Und das ist die Untergrenze des Wertes der 2002 meines Erachtens in Prag und 2014 in Wales vereinigt, bestätigt worden sind. Also das sind diese ominösen 2%, zu der sich alle NATO-Staaten mehr oder weniger committen. Allerdings muss man auch sagen, diese 2% werden von Deutschland nur dann erfüllt, wenn man die Ukraine-Hilfen mitzählt. Nimmt man die raus, sind es nur noch 1,8%. Das heißt, man liegt eigentlich mit dem, was für die deutsche Bundeswehr getan, unter dem vereinbarten Sollziel. Nun, da wird seit langem darüber diskutiert und es sind jetzt auch vor kurzem wieder Vorschläge gemacht. Ich trage sie mal vor. Also der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularek, empfiehlt die Sozialausgaben des Bundes, namentlich die Zuschüsse zur Rentenversicherung, zu verkürzen. Nun ja, das ist meines Erachtens ein Vorschlag, der besonders geeignet ist für Kandidaten, die ihre politische Karriere beenden wollen, nämlich von dem Hintergrund der Höhe des Medianalters der deutschen Wähler. Der Sachverständigenrat schlägt eine temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes vor. Das ist vielleicht populär, aber angesichts der konjunkturellen Situation, in der sich das Land befindet, auch kein wirklich ökonomisch überzeugender Vorschlag. Und Guntram Wolf, der Direktor der Gesellschaft für Auswärtige Politik, schlägt vor, 2 gesetzliche Feiertage zu streichen. Mhm. Also auch nicht so wirklich sexy, muss man sagen. Das heißt, einen richtig konkreten Vorschlag, der politisch umsetzbar ist, gibt es bislang nicht. Es sei denn, man setzt sich mal mit dem auseinander, was Enzo Weber, der Direktor des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, vorgeschlagen hat. Nämlich sein Vorschlag steht vor dem Hintergrund, dass wir einen Strukturwandel in Deutschland zu bewältigen haben, nämlich einen Rückbau des industriellen Sektors, namentlich der Automobilwirtschaft. Und er schlägt vor, konkret als alternative Verwendung der dort freigesetzten Beschäftigten eben, ja, die in die Produktion von Rüstungsgütern umzusetzen. Letztlich verbirgt sich dahinter nichts anderes als ein kreditfinanziertes Struktur- und Konjunkturprogramm mit dem Stichwort Rüstung. Was hältst du denn von diesem Blütenstrauß?
Es ist wirklich ein Blütenstrauß. Du hast das sehr schön vorgeführt, auch für unsere Hörer. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz beim Befund bleiben. Es kam ja auch, während wir heute darüber reden, die Meldung, dass von dem Sondervermögen, das 2022 aufgesetzt wurde, den 100 Milliarden, 99,99 Milliarden verplant sind und ausgegeben werden in den vor uns liegenden Jahren, in den Budgetjahren offensichtlich bis 27. Das würde bedeuten, dass man das über 5 Jahre trägt statt über 4. Aber lassen wir es mal dahingestellt sein. Insofern ist erstmal das, was ja auch lange mühsam erschien, dieser 100-Milliarden-Topf in Verwendung gebracht worden oder wird in Verwendung gebracht. Und das ist ja auch eine Frage, und damit ist auch eine Frage im Raum, ist das eigentlich eine Lösung? Und ich glaube, für die Bundeswehr kann man nur dann eine solche Sondervermögenslösung begründen, wenn es um die Nachfinanzierung unterlassener Ausgaben geht.
Lücken zu füllen.
Denn wir können nicht aus einem Steuerhaushalt einer Periode das nachfinanzieren, was in 16 Jahren oder 20 Jahren von Schröder und Merkel nicht investiert wurde in die Bundeswehr. Man muss sich ja nochmal das vergegenwärtigen. Wir haben ja in einem sehr langen Prozess uns im Grunde gesund gespart durch die Unterlassungen der Verteidigungsfähigkeit oder Investition in Verteidigungsfähigkeit. Der Tiefstand war 2005 mit etwas über 1%. Ähnlich lag es gerade auch in dem Jahr, als die Russen die Krim annektiert haben, im Jahr 2014. Und man muss ja schon feststellen, dass Merkel mit einer unglaublichen Indolenz ignoriert hat, was im Land, das waren nicht so viele, aber vor allen Dingen international ihr vorgetragen wurde. Sie hatte ja offensichtlich nie ein Verhältnis zur Verteidigung und zur Bundeswehr. Jedenfalls in der Frage, was man eigentlich damit macht. Denn man kann natürlich sagen, das 2%-Ziel ist irgendwie jedes Ziel.
Eine Begründung dafür gibt es nicht.
Eigentlich würde man ja fragen, was muss denn geleistet werden? Was sind die Verteidigungsaufgaben und welche Leistungen müssen dahinter stehen? Was erfordert das und das finanziert man? Wenn man das nimmt, kommt man natürlich möglicherweise vielleicht sogar zu höheren Ausgaben. Denn wenn man mal in die Geschichte der Bundesrepublik schaut, das wird auch gelegentlich vergessen, haben wir eigentlich über sehr lange Zeit bis zur Wiedervereinigung in etwa gut 3% des Bruttoinlandsprodukts
damaligen. 3%, also deutlich darüber.
Deutlich drüber. Wir haben mal mehr, das war mal in der Kuba-Krise, waren es fast 5%. Ja. 79, der NATO-Doppelbeschluss waren es 3,1%. Aber noch im Jahr des Mauerfalls waren es knapp 2,7 oder 2,8. Und dann ist es sozusagen runtergekommen. Und wir haben uns hier auch gesund gespart. Das sollte man erst einmal sagen. Wir haben in erheblichem Maße Gelder verfügbar gehabt, nämlich 640 Milliarden Euro, wenn man das an dem 2%-Ziel misst. Oder wenn man es etwas zurückhaltender misst, vielleicht an dem Durchschnitt früherer Jahre, haben wir 410 Milliarden gespart. Das heißt, wir haben eine halbe Billion Euro in einem Zeitraum von 25 Jahren nicht der Verteidigung zugeführt, die aber einer auskömmlichen Landesverteidigung notwendig gewesen wäre. Das muss auch gesagt werden. Und das kann man nicht nachfinanzieren aus einem Steuerhaushalt. Jetzt kann man dann sagen, das sind auch nicht vielleicht 500 Milliarden, aber die 100 Milliarden sind es wahrscheinlich nicht. Man muss also sehr genau auseinanderhalten, was ist laufende Finanzierung, was ist dann wieder justiert, wenn es wieder einigermaßen repariert ist, was reparaturfähig ist in diesem Gesamtapparat. Und was es Nachholbedarf. Und da muss man sagen, ist diese Bundesregierung ja auch auf fatale Weise wortbrüchig. Denn eigentlich waren die 100 Milliarden als Zusatz, als Korrektur der Unterlassungen, als deren Kompensation geplant.
Und werden sie in den Etat eingespeist.
Und es werden halt Nachkäufe, du hattest das Stichwort Ukraine-Hilfe erwähnt, auch daraus gespeist. Sie werden quasi doppelt gezählt. Also wir rechnen
die werden ja
uns
doppelt
schön.
Gezählt, einmal.
Genau. Ja. Wir rechnen uns das hier wirklich schön. Und ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch mal als Staatsbürger, gar nicht als Ökonom, unerträglich, was hier passiert. Der Bundeskanzler.
Es sei denn, man ist Pazifizist. Also es gibt ja schon,
Verlässlichkeiten. Ne, es geht um politische Verlässlichkeiten. Ja. Man kann nicht sagen, der Bundeskanzler stellt sich hin, sondern mindestens 2%, wenn nicht mehr. Das war seine Aussage am 27. Februar 2022. Auf einer Veranstaltung Ende Januar in Berlin, Finanzminister da, ich sage, Herr Lindner, im Jahr 2027 fehlen Ihnen doch schon über 30 Milliarden. Sie haben für 27 etwas eingestellt, was 1,1% des Bruttoinlandsprodukts entspricht bei den Verteidigungsausgaben. Dann guckt er einen an, sagt ja, das sei so und da müsste man dann irgendwie mal gucken. Und dieses irgendwie mal gucken führt dann zu diesem bunten Strauß der Angebote, die du da vorgetragen hast. Also ich meine, die erste Frage ist doch mal, woraus finanzieren wir normal Verteidigungsausgaben, Bert? Und normalerweise ist das aus dem laufenden Budget, also aus den Steuereinnahmen eines Jahres zu finanzieren. Das heißt, alles, was wir da jetzt gehört haben in deinen lustigen Vorschlägen von...
Die gemacht worden sind.
Bitte?
Die tatsächlich gemacht worden sind.
Fängt ja gar nicht bei der systematischen Frage an, wie ich eigentlich Verteidigungsausgaben zu finanzieren habe. Wenn also das dauerhafte Ziel 2% plus ist, dann muss ich diese 2% plus auch aus dem Steuermitteln aus den laufenden Einnahmen des Bundeshaushaltes finanzieren. Das ist keine Kreditfinanzierungsfrage. Mhm. Mhm. Ich kann noch mal fragen, ob die 100 Milliarden reichen, um die Kompensation der... Da kann noch was kommen. Da kann man sagen, dann verlängert man das noch und baut noch mal 100 Milliarden da rein. Aber aus dem normalen Haushalt muss ehrlicherweise das erwirtschaftet werden. Und da muss vorgebaut werden. Da muss ich doch jetzt im Finanzplan anfangen. Da hilft mir auch keine Vorstellung. Ich kürze... Ich versuche mal umzusteuern, also das Modell, was du von Enzo Weber berichtest. Ja. Sagen wir mal so, wenn es nachhaltig verlässlich mehr Aufträge für die Rüstungswirtschaft gibt, wird sie über die Gelder, die zahlt, ohnehin die Leute attrahieren. Also die Sorgen mache ich mir nicht, da brauche ich keinen Steuerungsbeschluss der deutschen Bundesregierung dafür, sondern wir brauchen Verlässlichkeit in der Planung für die für die Verteidigungsausgaben. Und natürlich wird man fragen, wenn der Steuersäckel begrenzt ist und nicht einfach erhöht werden kann, was kann zurückstehen? Und natürlich steht man auch bei den Sozialausgaben, muss man mal genau schauen. Jedenfalls sind die Ausweitungen, die jetzt zuletzt gerade beschlossen wurden, eigentlich nicht verantwortlich.
Naja, nicht verantwortlich, ja, aus einer bestimmten Perspektive. Mhm. Nicht? Aber muss man mal sehen, das Gemeinwohl ist die sich verändernde Diagonale im Parallelogramm der politischen Kräfte.
Oh, also war das, schön gesagt,
Mensch. Ja, also, das muss mal gesagt werden.
Das Parallelogramm?
Das muss man nochmal aufschreiben. Diagonale im sich verändernden Parallelogramm der politischen Kräfte. Ja. Das heißt also, was Gemeinwohl ist, ist eine Konvention.
Das stimmt.
Ja, und deswegen kann man nicht sagen, das muss daraus. Das heißt, also wir müssen uns der Frage stellen, wir haben nun mal einen sehr heterogenen Bundestag und damit muss dann auch jeder Finanzminister umgehen. Die Verpflichtung ist auf der einen Seite gegeben, aber was können wir denn jetzt konkret machen?
Naja, aber Bert, die erste Frage ist doch mal, dass eine Regierung sich an den eigenen Aussagen und vorgegebenen Zielen messen lässt. Also das würde ich sagen, bei all deinen Diagonalen, die ich da jetzt noch in dieses Diagramm mit einzeichne, würde ich mal sagen, also das gilt aber auch. Also dann muss doch mal auch der Bundeskanzler, dem Bundesfinanzminister sagen, also wenn wir alle der Meinung sind, dass diese 2% NATO einzuhalten ist und wir das zu erreichen haben, dann ist das jedenfalls das Ziel. So. Ja. Und dann kann ich ja fragen, wie schaffe ich denn da laufende Mittel frei? Dass die erste Antwort des Bundesfinanzministers ist, man könnte die Corona-Schulden anders tilgen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen putzig, weil derjenige, der die Schuldenbremse nun wirklich, also jetzt ja auch 15 Jahre feiert und das Halleluja dazu singt, gemeinsam allerdings auch noch, ist das nur noch ein Duett geworden, nämlich er und Herr Feld, da bleibt ja sonst nicht viel, dann ist das schon ein bisschen putzig. Aber es bleibt doch festzustellen, ich muss über die Steuereinnahmen gehen. Ich kann natürlich fragen, die Frage ist ja berechtigt, kann ich steuerpolitisch mehr mobilisieren? Nur da würde ich sagen, der Spitzensteuersatz bringt mir aber auch nicht die 30 Milliarden.
Nein.
Also das ist ja immer das dumme Geschwätz von, muss man leider sagen, immer von linken Politikern dann zu sagen, naja, dann erhöhen wir mal den Spitzensteuersatz, dann löst sich das Problem der Bildungsinvestitionen, der Verteidigungs, alles löst sich dann. Also wo soll das Geld denn dann eigentlich noch herkommen? Insofern wird man natürlich auch repriorisieren müssen. Nur bei der Rente, und das war ja der Vorschlag, den du zitiert hast von Schularik, haben wir ja ein justiertes System. Der Bundeszuschuss an die Rentenkasse ist ja gekoppelt, hat ja eine innere Logik. Jedenfalls ist das nicht so ganz beliebig, wie es vielleicht erscheint, sondern es hat was zu tun mit sogenannten versicherungsfremden Leistungen.
Für die es Kataloge gibt.
Genau, die der Steuerzahler kompensiert, damit der Beitragszahler nicht überlastet wird und überfordert wird. Und dann haben wir ja die Kopplung von Bundeszuschuss an den Rentenbeitrag. Jetzt kann man fragen, ist das Rentenpaket 2 jetzt wirklich der sinnvollste Beitrag? Und da müsste man nun mal, da hat ja auch keiner nachgefragt. Also insofern, hier wird etwas vorgegeben an Politik, als hätte sich sonst nichts geändert. Das ist mein Punkt, Bert. Du hast ja völlig recht. Deine Diagonale im Parallelogramm der politischen Kräfte ist hier zu sehen oder die Definition dessen, was sich daraus ergibt. Nur, ich muss doch auch erkennen, dass die Engpässe zunehmen. Und ich kann nicht so tun, dass nach der Bundestagswahl 2025 alles egal ist.
Richtig, also im Klartext heißt das ja, die erste Antwort muss sein eine Ausgabenkritik.
So,
Das musste erst sein. Über eine Erhöhung der Steuern können wir reden, aber am Anfang muss eine Ausgabenkritik stehen. Und das wird ja sehr, sehr großräumig gemieden. Und zwar von derzeit allen Parteien. Ja,
und zwar mit einem Hintergrund vordergründigen Argument, das würde den sozialen Zusammenhalt gefährden. Da wird ja auch der Scholz immer ganz garstig, wenn man darüber spricht. Aber das ist natürlich, wenn man genau hinschaut, auch durch die politwissenschaftlichen Analysen zur Frage, nämlich was stärkt extreme Kräfte, gar nicht der richtige Gedanke. Denn die werden nicht bei veränderten Sozialausgaben davon abgehalten, möglicherweise extreme Parteien zu wählen, sondern dann, wenn der Staat seine Leistungsfähigkeit nachkommt. Mhm. Und zu seiner Leistungsfähigkeit gehört nun mal auch die Verteidigungsfähigkeit. Und die äußere Verteidigung ist nur ein originär öffentliches Gut. Das kann ich also gar nicht anders als über den Staat organisieren. Und deswegen muss man dafür auch mal so eine Diskussion beginnen, welche Prioritäten auf der Ausgaben- und Aufgabenseite sind denn neu zu definieren. Das ist genau dein Punkt.
Richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich richtig, was Weber sagt. Wir haben in der Industrie einen Strukturwandel. Und ob das nun die Automobilwirtschaft ist, mag dahingestellt sein. Aber perspektivisch ist diese Analyse ja nicht ganz falsch, aus verschiedenen Gründen, wo wir schon drüber diskutiert haben.
Aber ich habe den Lösungsbeitrag noch nicht verstanden, Bert, denn du musst es ja trotzdem noch finanzieren.
Das ist der Punkt. Und da macht er auch wieder einen Bogen rum. Im Klartext heißt das natürlich, wenn ich eine neue Industrie aus dem Boden stampfen will, brauche ich dafür entweder spezielle Kredite oder entsprechende steuerliche Vergünstigung. So. Das ist genau der Punkt. Wir haben eine relativ leistungsfähige Rüstungsindustrie, aber sie ist ungeeignet, diese Aufgabe, die da vorgeschlagen wird, zu empfehlen. Das heißt, also in der Sache hat Weber recht, aber er macht dann einen sehr langen Anlauf, um unter der Latte herzuhechten.
Naja, gut, aber es geht natürlich auch, insofern springt er natürlich auch ziemlich kurz, denn er geht davon aus, dass die Ausrüstungsgüter der Bundeswehr von deutschen Produzenten hergestellt werden müssen. Also wenn wir mal in Europa wirklich eine Verteidigungsunion hätten, dann würden wir mal überlegen, ob wir von den 140 Waffensystemen, die wir haben, vielleicht mal auf 40 runterkommen, wie in den USA, dann ganz andere Skaleneffekte erzielen, auch ganz andere Preiseffekte, nämlich dann deutlich günstiger. Und das setzt nur voraus, dass sich die verschiedenen europäischen Staaten auch, sagen wir mal, der Sache auch stellen und im Wettbewerb die Besten zum Tragen kommen lassen und nicht im Sinne eines politischen Verteidigungsprozesses. Also insofern finde ich diesen Beitrag, den du da zitierst, ich weiß gar nicht, was das soll, weil ich meine, wenn nachhaltig...
Sagte, wir hätten die Arbeitskräfte.
Das ist ja nicht das Problem. Das ist nie das Problem. Ja. Wenn nämlich nachhaltig ein Markt sich dynamisch entwickelt als erwartet, werden da auch Kapazitäten entstehen.
Findet der die Arbeitskräfte.
Und dann wird der auch durch die Löhne, das sind ja alles Hochlohntätigkeiten, weil es hochkomplexe und hochqualitative Tätigkeiten sind, werden die auch die Leute finden. Die haben sich ja nur deshalb in den letzten, also wenn du mal anschaust von 2015 bis 2020, dann ist die Beschäftigung in dieser, was man so als Verteidigungsindustrie identifizieren kann, also militärische Luftraumfahrt, Waffen, Munition, Marineschiffe, militärische Kampffahrzeuge, dann waren es vor 10 Jahren 56.600 und sind jetzt zuletzt im letzten Jahr, wo man es weiß, 2020 55.500, also 1.000 weniger. Da hat sich auch nichts bewegt, da hat sich deshalb nichts bewegt, weil natürlich auch die Nachfragelage nicht so ist. Wenn also aber ein Staat sich entsprechend anders aufstellt und die Europäer das insgesamt tun, mit höherer Effizienz, dann ist auch der Produktionsbereich ist nicht das Problem. Der ist nicht das Problem, weil er ja nicht die Frage löst, wo der Staat sein Geld herkriegt, um diese verlässlichen Auftragsperspektiven auch zu begründen.
Also wenn wir der Ansicht sind, dass wir perspektivisch so etwas brauchen wie eine verstärkte Rüstung, wäre für mich die erste Frage, ich würde ja antworten, aber das kann eigentlich in einer EU nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden. Du hast sehr richtig gesagt, wir haben 4-mal so viel Waffensysteme wie die USA und allein schon eine Harmonisierung würde ja immense Sparpotenziale freimachen.
Die Fachleute sagen, wir geben die Hälfte der Rüstungsausgaben der USA aus und haben ein Viertel der Schlagkraft. Also das ist kein guter Deal.
Ja, also deswegen diese Debatte, die würde ich gerne also anstoßen, auch mit diesem Vortrag. Mhm. Wir sagen, ja, wir haben dort ein reales Problem und wie kann man das lösen? Und da muss man eigentlich, meines Erachtens, sollte es nicht, das Pferd vom Schwanz aufziehen. Ja. Und das wird mit den Vorschlägen hier gemacht. Wir müssen anfangen, wie sieht eine sinnvolle Lösung aus? Ja. Und das wäre natürlich eine europäische Armee.
Das ist ein europäischer und das ist ja vor allen Dingen eine europäische.
Das ist anknüpfend an die 50er-Jahre-Idee.
So, und genau. Und die auch versuchen sollte, das Vereinigte Königreich nicht außen vor zu lassen. Denn manche sagen, es ist ja die einzig wirklich handlungsfähige Armee, die wir in Europa haben. Dafür gilt aber auch, damit die anderen auch einen solchen Vorschlag oder Vorstoß, der nicht nur aus Deutschland kommt, das hat Macron 2017 schon gesagt, die Verteidigungssäule der europäischen Integration muss gestärkt werden. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Aber wenn man sich mal anschaut, Frankreich und Großbritannien haben im Grunde die 2% eingehalten. Jetzt darf sich ja nicht von absoluten Zahlen beeindrucken lassen. Beide haben, das gilt für das Vereinigte Königreich ganz erheblich, haben seit 1990 300% mehr sozusagen, 300 Milliarden mehr ausgegeben. Wir, wie gesagt, diese halbe Billion eingespart. Und auch die Franzosen haben immerhin 50 Milliarden mehr ausgegeben, als es dem 2%-Ziel entsprochen hätte im Durchschnitt der Jahre seit 1990. Daraus folgt doch erstmal, dass Deutschland sich so aufstellen muss, dass es hier ein adäquater Partner ist. Vorher werden die anderen sagen, pass mal auf, du willst nur deine Sparvorteile, deine Friedensdividende sichern, indem du Ersparnisse, die du hast, bei uns mit mobilisierst. Das wird keiner mitmachen, sondern da wird man sagen müssen, also wenn wir das europäisch besser organisieren wollen, muss ich aber vorher erwarten, dass dann bitteschön auch alle in der Europäischen Union, und für die gibt es ja auch einen Beistandsparagrafen, es ist ja nicht nur der Paragraph 5 im NATO-Vertrag, sondern es gibt genauso einen, der Artikel 5, es gibt genauso Artikel 42.7 im Vertrag von Lissabon, eine Beistandsklausel für die Mitglieder der Europäischen Union. Und wenn ich mir das mal dann anschaue, dann ist natürlich Deutschland als großes Land wirklich ein Ausfall von den größeren. Frankreich liegt deutlich stärker, Polen natürlich aus einer
die
bestimmten
Frontstaaten,
genau, die baltischen Staaten
sehr sehr hoch.
So, und dann Italien ist nun ein klein bisschen besser als wir, Niederlande schlechter, Dänemark hat immerhin jetzt über Feiertage eine Lösung gesucht. Insofern ist das ja das ist ja eigentlich der interessanteste Vorschlag in dem Blumenstrauß, den du da eingangs zitiert hast, weil der deutlich macht, dass die jetzige Generation das nicht wegbuchen kann. Also sie muss irgendwo mehr Wertschöpfung erbringen oder sie muss auf anderes verzichten. Wenn ich mehr Wertschöpfung erbringen will, muss ich beispielsweise Feiertage streichen oder ich muss halt bereit sein, einen Verteidigungssteuersatz zusätzlich aufzubringen oder ich muss bereit sein, auf Ausgaben anderer Art, das wäre ja unser erster Schritt, durch Verzicht auch deutlich zu machen, dass es hier um eine andere Prioritätensetzung geht. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Punkt so interessant. Das ist der einzig interessante Vorschlag aus dem Strauß, den du da vorgetragen hast. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, also da sind wir nicht ausnahmsweise, hier sind wir mal besonders einig, das ist völlig richtig, aber siehst du denn die Spur einer Chance, dass von einer nächsten Bundesregierung, welche Farbe sie auch immer hat, dieses Thema angegangen wird? Nämlich, das ist ja der ominöse Gorilla im Raum.
Ja.
Ja, und der sitzt ja da, jeder weiß, dass er dort sitzt, aber keiner will ihn sehen. So, glaubst du, dass die nächste Bundesregierung diese eklatanten Lücken, die sich ja aufgetan hat, wirklich angehen wird, sie zu schließen?
Naja, vielleicht muss man dann mal im größeren Zusammenhang denken. Wenn ein Problem für sich genommen eine Überforderung darstellt in Erlösungsperspektive, muss ich mit anderen zusammenbringen. Wenn ich also beispielsweise über einen solchen mutigen Schritt wie in Dänemark einen Beitrag leiste, A, zur Wertschöpfung und zur Steuerbasis für die laufenden Aufgabenfinanzierung des Staates, gleichzeitig aber auch eine Antwort auf die schrumpfende Erwerbspersonenpotenzial aufgrund der Alterung finde, habe ich ja ein Instrument, mit dem ich in beiden Richtungen etwas bewirken kann. Und wenn ich dann mir überlege, ich finde auch ein angemessenes schuldenrechtliches Konstrukt, in dem ich Investitionen mobilisieren kann. Also ich glaube, man muss die Dinge wirklich zusammendenken und die nächste Bundesregierung, die antritt, muss halt nicht große Sprüche und Fortschrittwagen aufschreiben. Sie muss die großen Themen zusammendenken und dann kann man auch die Lösung finden. Was jetzt im Augenblick passiert, und das ist ja auch dem Bundesfinanzminister vorzuwerfen, dass diese primitive Blockade aller Veränderungen im Staatsschuldenrecht keine Perspektive nach vorne hin in irgendeiner Weise öffnet. Er kann doch selbst nicht beantworten, wie die Finanzierung all der Aufgaben, die er ja auch wichtig findet, gelingen soll. Wie soll denn die Steuerreform im Wahlprogramm der FDP für 2021 Bundestagswahl mit 75 Milliarden Nettoentlastung, wie soll denn, das ist doch alles dann alles Makulatur, da muss ich mich doch gar nicht mehr mit solchen Papieren auseinandersetzen. Das heißt, die Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Problemen muss einen breiteren Blick erfordern, das Austarieren der Themen, und dann sehe ich da schon eine Chance. Aber wir werden auch erleben, dass natürlich der Anteil der vaterlandslosen Gesellen im Parlament, nimm mal die AfD und nimm den linken Teil, die immer glauben, man müsste nur mit Russland irgendwie gut beieinander kommen, dass das das Thema löst. Und das wird es nicht sein.
Richtig, und man muss natürlich auch akzeptieren, dass es letztlich auch darum geht, eine, sagen wir mal, Steuersenkung gegenzurechnen, eben genau mit dem Aufbau oder der Schließung dieser Lücken. Und diese Debatte wird ja bei uns sehr großräumig gemieden.
Ja, also eigentlich wird es ja dann wieder interessant, wenn man die ganzen Garstigkeiten auf einen Tisch packt.
Ja.
Dann ist eigentlich ein Zeitpunkt da für Lösungen, weil im Grunde jeder letztlich der Nummer nicht entgehen kann und jeder auch was beitragen muss. Das ist die eigentliche Logik zum Kompromiss, nicht zum Konsens, aber zu einem Kompromiss, wo der Druck bei den großen Themen nicht mehr zu ignorieren ist. Ich meine, man muss immer noch sagen, für die Deutschen war bis zum russischen Angriffskrieg am 24. Februar 2022 gegen die Ukraine das Außensicherheitsthema eine Fiktion.
Kein Thema.
Es war kein Thema. Alle waren ein bisschen geprägt von dem Satz von Richard von Weizsäcker bei der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, von nun an ist Deutschland nur noch von Freunden umgeben. Dass aber in der zweiten Linie auch andere unterwegs sind, die da durchwirken können, obwohl, dann wird die Sache schon ganz anders. Und der Sache müssen wir uns stellen, das ist jetzt nicht mehr vom Tisch zu nehmen. Gleichzeitig wollen wir das Land dekarbonisieren und schließlich haben wir die demografische Alterung. Und wenn man das zusammennimmt, dann kann man zwar den Eindruck haben, es überfordert uns, aber nur gemeinsam gedacht, kriegt man einen Lösungsraum.
Das war ein super Schlusswort und ich hoffe, dass wir mit unserer heutigen Diskussion eine nachhaltige, allerdings damit auch nicht kurz zu beendende Diskussion angeschoben haben. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.